Guten Tag, hier ist Antenne Baldrian mit dem Dominik.
Und dem Claudio.
Hallo zusammen, neue Woche, neues Glück. Wir haben heute etwas vor mit euch. Und zwar werden wir die Europapolitik tiefgehend beleuchten.
Die grossen Themen.
Ja, ja. Nein, tiefgehend ist vielleicht übertrieben, aber wir haben da etwas vorbereitet. Und zwar ist da letzte Woche, also was ist das gewesen, das Wochenende vom 12. Januar, ist der neue Bundespräsident in der Arena gewesen, Alain Berset, Innenminister von der SP. Das ist, hat schon Tradition, dass der Bundespräsident zu Beginn von seiner Amtszeit in die Arena kommt. Und dann werden so die wichtigen Themen für die Schweiz besprochen, mal so Anfang Jahr. Und lustigerweise hat das Europa-Thema mehr als die Hälfte von dieser Sendung vereinnahmt. Ich habe die Sendung geschaut letztes Wochenende. Ich habe sie zuerst noch interessant gefunden. Und nachdem haben wir die Idee gehabt, wir könnten doch da etwas dazu machen. Und dann habe ich die Arena verklippen und habe gemerkt, so geil war es doch nicht. Aber es ist vielleicht ein guter Anlass, um mal über das doch relativ wichtige und extrem komplizierte und kontroverse Thema uns zu unterhalten.
Ist aber auch nicht unterirdisch schlecht gewesen.
Ja, das hören wir dann.
Das hast du jetzt mitgebracht.
Ja, genau. Ich habe vor allem etwas mitgebracht. Ich habe alle, die da waren, die das Wort loser deint, Gast, da habe ich nicht wollen. Gut, neben Berset sind noch drei andere Politiker dort gewesen. Die grüne Präsidentin Regula Reitz, der SVP-Präsident Albert Rösti und die FDP-Präsidentin Petra Gössi. Wenn wir gerade einsteigen, was meinst du?
Ja.
Also, der Bundespräsident hat mal gerade am Anfang kurz die Ausgangslage dargelegt.
Was sind denn die Alternativen heute in der Europapolitik, nicht 1992 heute?
Ich glaube, Alternativen heute sind einfach, wir müssen schon mal definieren, was wir wollen mit dem Europa in der Europapolitik. Und ich glaube, es gibt eine ziemlich breite Einigung, keine Einstimmigkeit, das ist auch normal und gut so, aber eine ziemlich breite Einigung im Land, dass die Beziehungen mit unseren Nachbarn uns wichtig sind, für unsere Wirtschaft, für unsere Jobs in der Schweiz. Ein Drittel unserer Wirtschaft arbeitet auch direkt im Handel mit anderen Regionen, vor allem in Europa. Das bedeutet, dass ein Drittel unserer Jobs in der Schweiz sind direkt abhängig von guten Kontakten mit diesen Ländern. Das müssen wir stabilisieren. Die Frage ist jetzt, wie können wir das tun? Und in der Tat, es ist eine ziemlich komplizierte Diskussion. Der Bundesrat ist im Moment, es war schon der Fall im Dezember, das letzte Jahr, aber auch für die nächsten Wochen, da wirklich mal noch das zu vertiefen.
Genau, er tönt da schon an, dass man da in der Beziehung zu der EU ein bisschen an einem Scheideweg angekommen ist. Es geht, man hört immer, oder man liest immer wieder von dem institutionellen Rahmenabkommen. Könntest du mir erklären, was das ist, bitte?
Jetzt kommt die Prüfungssituation. Gut, im Detail wird das jetzt ein bisschen schwierig. Aber ja, ja. Es ist ein Rahmenabkommen, wo die bilaterale Beziehung soll auf ein Fundament stellen, plus, dass man sich eigentlich Regeln festlegt, die dann eigentlich rechts anpassen. Dann Automatismus auch würde entstehen, dass man das annimmt. Wir genau. Reden hier natürlich eigentlich vor allem vom europäischen Recht, wo dann halt die Schweiz würde übernehmen. Das ist ja dann eigentlich so die Diskussion, wo die eine Haltung halt ist, Souveränitätsverlust, und die andere Haltung, wie es jetzt ja da eigentlich der Herr Berset schon angetönt hat, wirtschaftliche Interessen. Mhm. Was ich noch interessant fand, ist auch, dass er jetzt schon mal ein bisschen den Boden bereit gemacht hat, um auch noch sagen, dass die Schweiz ja da ein bisschen am kleineren Hebel ist oder am kürzeren Hebel. Mhm. So mit der ganzen, wie viel Franken wir da eigentlich mit dem EU-Gebiet verflochten sind wirtschaftlich.
Genau. Eben, wie es zu dem Rahmenabkommen gekommen ist, kann man vielleicht noch ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. 1992 hat die Schweiz ja den Beitritt zum EWR abgelehnt und dann ist mir so ein bisschen vor der Frage gestanden, wie will man die Beziehung in Zukunft regeln? Also für die Schweiz ist es vor allem darum gegangen, wie will man den Zugang zu dem lukrativen EU-Binnenmarkt gleich noch irgendwie bewerkstelligen? Da hat man die sogenannten bilateralen Verträge abgeschlossen. Das sind eigentlich maßgeschneiderte Verträge zwischen der Schweiz und der EU, also eigentlich extra für die Schweiz gemacht. Die gibt es sonst mit keinem Land, also von der EU her. 1999 hat man die ersten gemacht. Dort ist es eigentlich so ein bisschen darum gegangen, um den Arbeits-, Waren- und Dienstleistungsmarkt, also um einen erleichterten Zugang zu dem. Ich würde es in der Personenfreizügigkeit, technische Handelshemmnis, öffentliches Beschäftigungswesen, Landwirtschaft, Forschung, Luft- und Landverkehr. 2004 hat es die bilateralen zwei gegeben. Dort ist es um Schengen-Dublin vor allem gegangen. Das ist ja das Sicherheitspaket oder das Sicherheitskonzept von der EU. Also da geht es um die Datenbanken für Justiz, Polizei, Visa und Asyl, wo die Schweiz ja jetzt auch dabei ist. Und die beiden Verträge sind vom Volk angenommen worden. Aber das Aushandeln von diesen Verträgen ist extrem aufwendig, auch gerade für die EU, oder? Wenn man sieht, eigentlich, was die Schweiz für ein kleines Land ist, was man da für einen Aufwand betreibt für so ein Land. Und darum hat die EU 2012, also der Europäische Rat hat beschlossen, dass man das eigentlich nicht mehr so weiterführen will, sondern dass es eben den institutionellen Rahmen braucht, wo das eigentlich quasi wie institutionell geregelt ist. Das heisst, dass die gewisse Automatismen oder zumindest Dynamiken drin hat, dass man da nicht jedes Komma muss immer neu verhandeln. In der Schweiz ist das speziell im Gegensatz zu anderen europäischen Nicht-EU-Staaten, wie zum Beispiel Norwegen oder Liechtenstein, weil die sind im EWR beitreten. Das heisst, die sind automatisch dabei, die müssen halt eigentlich die EU-Regulierungen übernehmen. Dann lassen wir doch mal den nächsten Clip an, wo der Herr Berse auch ein bisschen das Dilemma von der Souveränität anspricht.
Aber können Sie heute sagen, es gibt Alternativen, wir könnten diesen Weg nehmen oder einen ganz anderen in der Europapolitik?
Wissen Sie, das, wir können alles tun.
Was die Leute einbeziehen.
Wir können alles tun, nur es hat Konsequenzen.
Genau, es hat eigentlich Konsequenzen. In der direkten Demokratie sind eigentlich grundsätzliche Grenzen gesetzt. Markus Somm, der Chefredakteur von der Basler Zeitung, hat mal in einer Fernsehsendung gesagt, das ist mir blöd, das ist schon ein paar Jahre her. Hat er mal gesagt, ja, die Schweizer, wenn sie wollen, könnten sie per Volksabstimmung Genozid an den Linkshänder beschliessen.
Aber kann man, ja.
Kann man machen, aber das hat halt eben auch seine Konsequenzen. Dann hören wir doch mal, wie da in Bersen seinen ärgsten Gegner in dieser Sendung, der SVP-Präsident Albert Rösti, die Sendung gestartet ist.
Was sind die Alternativen, was sind die Wege und was erwarten Sie, Albert Rösti, vom Bundespräsidenten?
Ja, ich...
Sie sind ganz sprachlos.
Ja, ich
so habe ich Sie noch nie erlebt.
Ich stehe hier nicht an meiner gewohnten Seite. Das macht es vielleicht aus.
Das war jetzt zumindest ein Witzclip. Ich habe es echt lustig gefunden, dass der Herr Rösti da der rangiert war. Aber er hat natürlich schon viel zu sagen gehabt. Darum lassen wir gerade den nächsten Clip rein, wo er da wirklich losgelegt hat.
Der Herr Bundespräsident hat etwas Gutes gesagt, oder? Was die Schweiz auszeichnet, ist das Stimmrecht des Einzelnen. Und wenn er das in aller Konsequenz gegenüber der EU, gegenüber Herrn Juncker vertritt, dass ein Automatismus von Rechtsübernahme nicht in Frage kommt, dann braucht er die Finger nicht wegzulegen.
Er spricht jetzt das auch, du vorhin schon angesprochen hast, mit der automatischen Rechtsübernahme, die wahrscheinlich in dem institutionellen Rahmenabkommen drinnen ist. Das ist nicht ganz klar. Man redet da von dynamisch oder automatisch, was da die Feinheiten sind. Das weiss man auch nicht. Die Details, die sind nicht bekannt.
Aber das sind auch so ein bisschen Wortklaubereien, oder?
Ja. Also man muss ja eh dazu sagen, es gibt ja heute schon
Also wir übernehmen jetzt schon viele EU-Rechte.
Genau, das nennt man heute autonomer Nachvollzug. Das ist auch so ein schönes Wort. Das heisst, dass alle Anpassungen, die nötig sind, im Rahmen von diesen bilateralen Verträgen, die es schon gibt, das sind halt vor allem irgendwelche Normierungen oder so Güterregulierungen, dass das Parlament das haben wir da tut eigentlich quasi abwinken. Das ist nicht so ein grosses Thema, also im Parlament selber, das ist eigentlich in der Regel meistens unbestritten, weil es eben mehr um so technische Sachen geht, in der Regel. Ausser jetzt zum Beispiel ist gerade gross immer wieder in den Medien da die Anpassungen bei Schengen-Dublin zu den Schusswaffen, wo ein schärferes Schusswaffengesetz würde bedeuten für die Schweiz, wo es Widerstand gibt. Mhm. Aber eben in der Regel sind das so nur kleinere Sachen. Mhm. Was noch spannend ist, ich bin dort mal ein bisschen recherchieren, in einem kleinen Rahmen, ob man herausfinden kann, wie viel von den Gesetzen, die das Parlament behandelt, eben so Anpassungen an EU-Normen sind. Mhm. Und lustigerweise wird das nicht erhoben. Es hat da zwei Vorstöße gegeben in den Nullerjahr vom heutigen SP-Fraktionschef Roger Nordmann, wo das eigentlich aufzeigen wollte. Seine Motivation war wahrscheinlich, ja, scheiße, schaut mal, wie viel EU-Recht wir übernehmen, dann können wir gleich in die EU eintreten, oder? Das wird seine Motivation gewesen sein. Die Mehrheit vom Parlament, die für einen Bilateralweg einsteht, hat das natürlich nicht wollen und hat die Motion entsprechend abgelehnt. Aber es hat eine Studie gegeben von der Uni Bern, die ist aber auch leider schon ziemlich alt, aber das ist nicht die einzige so wissenschaftliche Zahlen, die ich dazu gefunden habe. Die haben alle Gesetzesrevisionen zwischen 2004 und 2007 untersucht und sie haben herausgefunden, dass 15% der Vorlagen vollständig von EU-Normen betroffen waren. Also 15% von allen Geschäften, die ins Parlament gekommen sind, sind nur ins Parlament gekommen, die Anpassungen sind als EU-Recht.
Ja.
Und weitere 15% sind teilweise von diesen Anpassungen betroffen gewesen. Also man kann eigentlich davon reden, dass so 30% von dem, was das Parlament in dieser Zeit gemacht hat, hat es eigentlich gemacht, um eben den autonomen Nachvollzug zu vollziehen. Das ist eigentlich schon eine grosse Zahl, oder? Findest du das nicht?
Eigentlich schon noch eine höhere Zahl, aber hankerum muss man ja auch sehen, wenn du eigentlich umgeben bist von einem Wirtschaftsraum, wo ein gemeinsames Rechtssystem hat, finde ich es jetzt nicht riesig erstaunlich, dass ja du das auch an diesen Raum anpasst. Ob jetzt das einfach eine Übernahme ist oder halt eben aufgrund von Änderungen im EU-Raum. Wenn man den Ding anschaut, was dort Import und Export und auch Dienstleistungsaustausch, finde ich das in dem Sinn nicht riesig erstaunlich, muss ich jetzt sagen. Also ich hätte jetzt fast noch höhere Zahlen erwartet.
Okay. Man könnte natürlich argumentieren, ja, wieso kann sich das Parlament Zeit nicht sparen und man übernimmt es einfach automatisch, oder? Weil es kostet natürlich feinste Steuergelder.
Das nennt man ja auch einfach Souveränität.
Ja, genau, das ist die Souveränität. Ja gut, ja. Kommen wir mal noch ein bisschen zu einem anderen Thema. Der Bundesrat wird immer wieder kritisiert, dass er da nicht in dem Dossier nicht mit einer Stimme redet. Das ist in der Schweiz natürlich sowieso schwierig. Jetzt Peter Gössi nimmt die Kritik auf und äußert sich folgendermaßen.
Und dazu ist jetzt, glaube ich, wirklich die Zeit reif, dass der Bundesrat eine Auslegeordnung macht, natürlich dann mit dem Zutun der Parteien, das gehört mit zum System, aber dass der Bundesrat dann innerhalb des Kollegialgremiums die Reihen schließen kann und dann wieder, damit alle wissen, mit welcher Stimme der Bundesrat tatsächlich spricht.
Ja, das ist halt in der Schweiz immer ein Thema. Wir haben halt eine Regierung, wo SP und SVP vertreten sind, also da mit einer Stimme reden. Das ist noch relativ schwierig zum Umsetzen.
Ja, gut, das sagt jetzt vielleicht auch einfach gerade die FDP-Chefin, was halt ihr Departement auch ist.
Ja, und sie hat natürlich auch
klar. Sie in dem Sinn halt nicht wollen, dass ihr Bundesrat so von hinten abgestochen wird, bei uns gesagt, von anderen Bundesräten.
Ja, sie hat natürlich eben klare Vorstellungen, wer die Schweiz in Brüssel selber vertreten.
In den letzten Jahren hatte ich den Eindruck, dass jeder Bundesrat mit seinem Dossier nach Brüssel geht. Oder es gibt nicht eine Gesamtschau. Jeder Bundesrat in seinem Departement, das ihn unmittelbar trifft, das hat jeder Bereich irgendeinen Bezug zum Ausland in der Schweiz. Mit diesem Dossier ging er dann nach Brüssel und das geht nicht. Oder weil dann spricht immer ein anderer Bundesrat in Brüssel. In der Schweiz hat man das Gefühl, ja, eigentlich herrscht gar keine Einigkeit. Und das, glaube ich, das kann man wieder einen. Es muss klar ersichtlich sein, wer ist für das Dossier zuständig. Und dann funktioniert das auch wieder mit der einheitlichen Stimmen.
Sie haben es jetzt noch höflicher gesagt, wobei auch Albert Rösti schon sehr höflich war. Wenn Sie sagen, nur einer soll nach Brüssel gehen, dann meinen Sie Ihren Bundesrat, Ignazio Cassis.
Schlussendlich liegt es dann in der Kompetenz des Bundesrates, sich so zu konstituieren. Aber es ist selbstverständlich naheliegend, dass der Außenminister dafür zuständig ist.
Ja, bingo.
Ja, du bist ein Hellseher.
Wir machen Europapolitik.
Ja.
Das ist einfach mal ruhig.
Ja, aber das ist halt in der Schweiz schon noch schwierig, oder? Das ist auch immer, wenn so Schweizer Bundesräte ins Ausland gehen, dann treffen die teilweise irgendwie 5 Minister, weil sie einfach so grosse Departemente haben, wo so viel eingeschlossen ist. Und das ist halt, ja. Eben, der Berset widerspricht dem auch ein bisschen da.
Zum Beispiel Finanzmärkte, die Finanzmarktdiskussion, das hat zu tun mit EFT, völlig logisch.
Genau, er meint das Finanzdepartement, wo dann halt gleich muss einbezogen werden, wenn es eben so um Finanzplatzgeschmäuse geht. Ja, aber das sind so ein bisschen Nebenkriegsschauplätze, die man dort schnell wieder das Ende abgehandelt hat. Der Albert Rösti, der kommt jetzt mit dem Zweihänder hinterführen.
Ja, ich würde sagen, man hat sich über den Tisch ziehen lassen. man, und da sind sich die Parteien, wenn man die Stellungnahmen gehört hat, ja nämlich einig, dass die Taktik, die man angewendet hat, dass die Schiffbruch erlitten hat. Man hat die Masseneinwanderungsinitiative nicht umgesetzt zugunsten der EU. Man hat ohne Gegenbedingungen 1,3 Milliarden versprochen und wurde dann als Dessert auf diese graue Liste gesetzt, hat noch die Börsenanerkennung nicht erhalten und als wesentlicher Punkt, man hat auch noch den Rahmenvertrag mit automatischer Rechtsanpassung verlangt. Und ich glaube, da braucht es jetzt schon eine Korrektur. Herr Berset hat gesagt, es gibt keine Freunde. Herr Juncker hat ja noch vom Freundschaftsvertrag gesprochen, fast zynisch. Es gibt nur knallharte Interessen. Und ich glaube, die Schweiz ist jetzt gut beraten, diese Interessen knallhart zu vertreten.
Also gut, haben wir.
Und das heißt,
haben wir das uns ist über den der Tisch Kern. Ziehen lassen.
Das, wir haben uns über den Tisch ziehen lassen, aber sind etwas selbst schuld. Weil man hat zu lange, in den letzten 4 Jahren der Verhandlung, hat man gegenüber der EU versprochen, wir machen so einen Rahmenvertrag mit automatischer Rechtsanpassung und weiß intern in der Schweiz, bei der Schweizer Bevölkerung, wird das nicht mehrheitsfähig sein.
Ja, er hat so viele verschiedene Punkte angesprochen, angefangen mit der Masseneinwanderungsinitiative. Ja, da hat man ja schon, wann ist das schon wieder angenommen worden? Ist das schon etwa 4 Jahre her oder so? Sogar noch länger. Ja, ist egal. Auf jeden Fall ist ja dort schon im Vorfeld immer Diskussion gewesen, ja, ist das kompatibel mit der Bilaterale, ja oder nein? Mhm. Die Gegner haben gesagt, nein. Die SVP hat gesagt, Mama, das ging schon irgendwie. Es hat sich herausgestellt, ja, nein, so einfach geht das halt nicht. Die 1-zu-1-Umsetzung der Initiative hat dazu geführt, dass die Bilaterale gekippt worden wären, weil die haben so eine Spezialität an sich, dass sie eine Einheit bilden. Das heisst, wenn man einen Bestandteil von diesen Verträgen verletzt oder aufkönnte, dann sind einfach alle weg. Das ist die sogenannte Guillotine-Klausel, die man in diesen europapolitischen Diskussionen auch immer wieder davon gehört.
Ja, ich meine, eigentlich faktisch haben wir es. Also hat ja die Schweiz dann eigentlich, also eben, wenn man es würde umsetzen, hätten sie ja dann eigentlich die Bilateralen müssen können.
Oder genau, sie hätten
sie ja faktisch können.
Sie hätten sie müssen von sich aus aktiv können. Ja, ja, da spricht er noch die 1,3 Milliarden, die er genannt hat. Das ist die sogenannte Kohäsionsmilliarde, Kohäsion für Zusammenhalt innerhalb von der EU. Also, vor über 10 Jahren hat die Schweiz schon mal so einen Milliardenbetrag gesprochen. Das ist dort um die neuen EU-Länder gegangen, vor allem in Osteuropa. Also Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumänien.
Dort war es auch wirklich noch 1 Milliarde, oder? Jetzt sind es eben die 1,3.
Es ist auch dort schon ein bisschen mehr gewesen im Nachhinein. Ja. Die sind, glaube ich, diesen Sommer sind die abgelaufen und jetzt im Herbst, anlässlich von dem legendären Besuch vom Juncker, wo er eben von dem Freundschaftsvertrag geschwaffelt hat, hat der Bundesrat bekannt gegeben, dass er eine neue, so eine Kohäsionsmilliarde oder eben 1,3 Milliarden sprechen, wiederum vor allem für die osteuropäischen Länder. Und das ist natürlich gerade bei der SVP auf sehr viel Widerstand gestossen. Der Kredit, der muss jetzt auch noch durchs Parlament durchgehen.
Dort ist auch noch 200 Millionen. Das sind auch noch für die EU-Aussengrenze.
Genau, ja.
Also Schengen-Raum in dem Sinn.
Mhm.
Absicherung.
Ja, neu geht es eben auch darum, dass man, also der Bundesrat tut halt so argumentieren vor dem Parlament, dass man das auch in Bereichen einsetzen will, die für die Schweiz Nutzen haben, in Anführungs- und Schlusszeichen, was auch immer das bedeutet, aber aus Sicht vom Bundesrat Nutzen. Das heisst, eben in den Bereichen Migration. Da kann es auch sein, dass eben auch etwas auf Italien geht oder auf Griechenland. Und halt in der Bildung, damit wir die Binnenmigration innerhalb von dem Personenfreizügigkeitsraum gerade auch aus Osteuropa ein bisschen eindämmen. Dann hat er noch angesprochen, die Börsenäquivalenz. Das war der Grund, wieso was man gefordert hat, die Milliarden wieder zurückzuziehen, weil der
also das ist ja der Punkt eigentlich so vom eben über den Tisch gezogen worden sein.
Genau, ja. Wir sind davon ausgegangen, wir geben so die 1,3 Milliarden. Dafür können wir die Anerkennung über für unsere schöne Börsenregulierung, damit die EU-kompatibel ist. Das ist natürlich für die Schweiz als Finanzblatt aus wohlstandstechnischen und wirtschaftlichen Gründen relativ wichtig, dass man da EU-kompatibel ist. Da hat man das Problem. Und die EU hat jetzt die Anerkennung nur für 1 Jahr zugesprochen, befristet. Und wir schauen das noch einmal an, nächstes Jahr. Ist halt natürlich ein Druckmittel für sie, oder?
Was er jetzt dort eigentlich nicht wirklich erwähnt hat, ist ja eigentlich noch die ganze Brexit-Situation, wo ja also aus EU-Sicht auch noch eine Rolle spielt, oder?
Das kommt. Der Herr Berset hat sich da dazu geäußert.
Wir sind auch ein bisschen Opfer von was passiert ist mit dem Brexit. muss man das nicht vergessen. Alle diejenigen, die sich gefreut haben in der Schweiz über den Brexit und die gesagt haben, ah, endlich mal, EU hat ein Problem, das wird uns helfen. Es ist das Gegenteil, das passiert. Wieso? Ganz einfach, ganz einfach. EU ist am Beginn schwierige Diskussionen mit UK über den Brexit. Es ist schon völlig klar, auf Seite der EU, wenn man uns etwas gibt, es wird eine Rolle spielen beim Brexit. Wir sind Opfer von dieser Situation. Das ist keine gute Sache.
Das ist das, was du jetzt angesprochen hast. Kannst du das vielleicht schnell erläutern?
Jetzt aus Sicht von der EU macht es halt wenig Sinn, in bilateralen Verträgen oder in bilateralen Verhältnissen irgendwelche Rosinenpickerei zuzulassen, dass man halt dort nicht das falsche Signal aussendet, ja, man kann da man kann dabei sein oder nicht, und wirtschaftlich hat das nicht irgendwie grosse Folgen, und man will ja dort eigentlich auch gegenüber Grossbritannien eigentlich recht hart in Schiene fahren. Also, das ganze Brexit-Ding kommt ja dann auch wieder dazu, dass sie sowieso ein bisschen die Fliehkräfte wieder bei den neuen EU-Staaten auch ein bisschen eindämmen. Oder eben, man hat ja dann auch Angst gehabt vor dem französischen Exit und polnischen und weiss auch nicht was alles.
Der Finnisch nicht zu vergessen, bitte.
Sag jetzt auch noch. Der Fexit.
Ob Finexit oder vielleicht gar nicht. Und der Auxit, oder wie ist der?
Für jedes Land irgendein Sexit.
Ja,
man will ja dort halt Exempel statuieren oder halt einfach.
Man will halt in den anderen EU-Staaten sagen, hey, passet auf, wenn ihr rausgeht, dann habt ihr Problem.
Mhm.
Und man will nicht einfach sagen, ja, also geht ihr halt. Mhm. Wir werden schon irgendwie einig und es geht eigentlich weiter wie bisher.
Ja, also es ist ja auch zu beobachten gewesen, in dem ganzen Brexit-Wahlkampf in Großbritannien ist natürlich auch die Schweiz immer wieder mal als Beispiel hergezogen worden, was das für ein super Schlaraffenland ist, wo da umgeben von EU-Aussengrenzen in dem Sinn sind. Und das sind ja alles tiptop und eben bilaterale Verträge, und da kann man sich sozusagen rausnehmen, was man will. Super wirtschaftliche Beziehungen, aber Souveränität.
Genau. Und die EU hat natürlich jetzt überhaupt kein Interesse in der Schweiz so gross entgegenkommen, gerade in dieser Phase. Also ich kann da nicht erwarten, dass man da sehr viel Pardon wird zeigen mit uns in diesem Rahmenabkommen, bis der Brexit mal fertig verhandelt ist. Nachher kann man da halt wieder weiter schauen, ja. Hey, was der Rösti vorhin noch gesagt hat, ist halt der mit dem Volk, oder? Das merkt man jetzt auch schon immer, wenn sich der Bundesrat zu dem Thema äußert. Das ist halt eine relativ grosse Hürde, dass man wirklich auch fast schon in einer Stimmung, die eigentlich alle westlichen Demokratien so ein bisschen erfasst hat mit dem Souveränität und Eigenbestimmung und so ein bisschen Abschottungstendenzen und so. Es wird wahrscheinlich nicht mehr so einfach wie bei den bilateralen Verträgen. Also einfach, das war schon nicht einfach gewesen. Aber man kann nicht ausschliessen, dass die Schweizer bereit wären, vielleicht mal an der Urne einfach mal den Arschlochfinger zu zeigen und den ganzen Karren einfach an die Wand zu fahren. Darum muss man da wahrscheinlich schon ein bisschen aufpassen, was man da verhandelt und wie man da kommuniziert und Zeug und Sachen.
Gut, die Frage ist, was dir das würde bedeuten, in dem Sinne Verhandlungsabbruch über das Rahmenabkommen. In dem Sinne, letztlich ist ja dann noch, also keine bestehende Verträge, oder?
Ja, es gibt natürlich noch Bereiche, wo die Schweiz wieder einen neuen Zugang hat. Also wir haben gerade den Versicherungsbereich gesehen. Und ja, die Wirtschaft will das halt unbedingt. Also. Mhm.
Gut, ja, eben wie das da ob der Börse auch ein bisschen angetönt hat, ist halt eben auch, wenn die Grössenverhältnisse sind, das muss man halt auch mal klarstellen, das sind damals auch so recht lächerliche Voten, die man dann manchmal auch von rechts gehört.
Irgendwie da kommen wir auch noch dazu.
Ah, okay. wie wichtig, dass die Schweiz irgendwie für den europäischen Wirtschaftsraum sei und. Einfach irgendwie auch mal klar sagen, ich meine, die EU ist einfach der wirtschaftsstärkste Raum der ganzen Welt und hat eine Bevölkerungszahl von 500 Millionen, und dann hast du einfach die Schweiz mit 8 Millionen und besteht nur aus EU-Aussengrenzen, ausser gerade Liechtenstein.
Ja, aber es gibt gleich Politiker, die das Gefühl haben, wir müssen es in Brüssel mal sagen, wie wir funktionieren.
Es ist aber unser System, das so funktioniert. Und das heisst ganz schlicht und einfach auch, dass man Brüssel erklären muss, wie die Schweiz funktioniert und dass wir eben auch diese längeren Entscheidfindungsprozesse haben, weil dass ein Ausländer nicht einfach so weiss, das ist mir klar.
Ja, das ist wirklich einfach, zum Lachen. Sorry, Frau Gössi, aber nein.
So ein Ausländer, wer ja, weiss.
Ja, die Ausländer wissen eigentlich, wie es da läuft, oder? Nein, also sorry. Also man kann den Politikern und auch Bürokraten in Brüssel schon noch zutrauen, dass sie etwas über politisches System verstehen. Es ist noch halt einfach egal. Also, weißt du.
Nur ein Junker kann ja nicht einmal Bauern tun.
Dann kann dafür Französisch und Deutsch. Nein, aber also, das, um das geht es doch einfach gar nicht. Es ist ja nicht so, als würden die uns nicht verstehen. Und wenn sie uns würden verstehen, würden sie sagen: Ah, ja, okay, das ist ja alles in Ordnung. Jetzt verstehen wir euch endlich und so. Und, also, machen wir so wie ihr wollt. Ich meine, so läuft das nicht. Das ist doch.
Ja, ich glaube, für das haben schon genug EU-Verantwortliche mit der Schweiz zusammengearbeitet. Schon genug lang, dass sie langsam. Verstanden haben, wie das hier funktioniert. Also sonst wären sie recht hinter dem Mond.
Und das ist eben auch das ist die Selbstüberschätzung, die du vorhin angesprochen hast. Das ist jetzt wie auch diese Woche wieder, wo rausgekommen ist, als der Juncker am WEF den Bärsee nicht offiziell treffen wollte. Da ist er gerade von einem Afro dreht und Zeug und Sachen. Wirklich, als gäbe es für die EU nicht wichtigere Themen als die hure kleine Scheiss-Schweiz. Wirklich, muss so herzeigen, aber ja. Gut, es gibt sie aber noch, die Schweizer Politiker, die Europa glauben. Ich habe den Clip vor allem hier, damit die Regularität da nicht ganz leer rauskommt, aber lassen wir doch mal zu, was sie zu dem Ganzen zeigen hätte.
Wir müssen Europa stärken als Zusammenschluss von Ländern, die friedlich und im Wohlstand zusammenleben. Und wenn das die Menschen hier diskutieren, denke ich, kommen wir auch von dieser kleinkrämerischen Diskussion um diese Kohäsionsmilliarde und so weiter weg. Es muss uns doch im Kern darum gehen, in Frieden und in Wohlstand und mit fairen Rahmenbedingungen mit unseren Nachbarn zusammenzuleben.
Bla, 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 bla. Ja, ist schon alles schön und gut.
Und jetzt also den nie wieder kriegen, Hammer.
ja, genau. Ja, von dem hat sie auch noch erzählt, von den Grosseltern aus Deutschland. Das habe ich jetzt aber nicht. Ja, ihre Grosseltern sind offenbar aus Deutschland. Und, oder der Grossvater, der hat irgendwie zwei Weltkriege erlebt und so.
Und der?
Und das ist ja das beste Argument für die EU, weil sie jetzt irgendwie seit über 70 Jahren Frieden gesichert hat in Europa.
Ja, okay.
Ja, das ist auch kein schlechtes Argument. Ich meine, das kann man schon so sehen, aber wir stehen
gerade noch von anderen Herausforderungen. Sehr viel Pathos für
eine Arena, meinst
du? Um über eine Kohäsionsmilliarde und irgendein so ein Rahmenabkommen zu reden.
Es geht immer um Krieg und Frieden, liebe Claudia. Nein, das ist ja, also ich finde, sie hat da schon recht. Das ist echt komisch, wenn sie sagt, wir müssen Europa stärken. Also ich weiss nicht, wenn die Schweiz mal irgendetwas dafür... Da hat es so gross, um die EU stärken. Also
gut, nicht das drin. Ist ja auch nicht die Aufgabe von der Schweiz.
Ja, ich nicht, ja.
Die können sich ja selber stärken.
ja, okay. Ja, jetzt kommen wir zu einem längeren Beitrag. Und ich weiss, du freust dich bestimmt sehr auf das. Es ist jetzt ein einfacher Bürger aus dem Publikum.
Okay.
Das war auch Teil von dieser Arena, dass sich da so Leute äußern. Und ich habe jetzt eigentlich mal einen rausgepickt, wo ich so ein das Gefühl habe, der ist so ein bisschen der Skeptiker, wo das Gefühl hat, wir werden da geißelt von Brüssel.
Ich möchte Ihnen ein paar Leute aus dem Publikum vorstellen, die sich genau für diese Themen interessieren und die Sie sicher einbeziehen wollen in diese Diskussion. Guten Abend, Manfred Geiger.
Guten Abend.
Was finden Sie? Was muss die Strategie sein des Bundesrats gegenüber Europa?
Ich finde, in der Vergangenheit hat die Schweiz viel zu wenig hart mit Brüssel verhandelt. Weil wenn wir diesen Bürokratie-Moloch in Brüssel anschauen, wie sieht der die Schweiz?
Das ist auch immer gut, der Bürokratie-Moloch in Brüssel. Oder? Das ist echt so. Es ist noch schwierig zu beurteilen, ich bin noch nie in Brüssel gewesen, aber fuck off, ey. Was ich immer so höre, ist, dass die so gemessen an den Ländern und der Bevölkerung, die diese so vertreten, dass es ein relativ schlanker Apparat ist. Natürlich sind sie nicht so in der Stadt, aber es ist immer schwierig, so Zeug zu vergleichen. Aber es ist echt so, dass das wird eigentlich so unwidersprochen einfach immer so hingenommen, wenn jemand so etwas sagt.
Aber das sind ja echt Tatsachen.
Ja, genau. Aber lassen wir weiter.
Die sehen ein kleines Land mitten in Europa, das eigentlich sowieso in der EU sein sollte. Also sagen wir denen mal, was sie zu tun haben. Und wenn sie nicht spuren, dann werden wir laut und dann knicken die Politiker erfahrungsgemäß ziemlich schnell ein.
Herr Persing.
Und die sind wichtig für uns, aber wir sollten unsere Interessen nicht so leichtfertig verkaufen. Und im Moment machen sie ja großen Druck mit dem Rahmenabkommen, dass wir da noch mehr Gesetze automatisch übernehmen sollten, was ja unsere direkte Demokratie untergräbt. Und meine zwei Fragen an Sie wären...
Jetzt kommen erst die Fragen.
Ja.
Okay, gut.
Sorry.
Kein Problem.
Die erste Frage wäre, warum sollten wir zu diesem Rahmenabkommen Ja sagen, dass uns automatisch immer noch mehr Gesetze und Regeln auferlegt, ohne dass wir dazu Ja oder Nein sagen können? Und die zweite Frage wäre... Sie, Herr Berse, persönlich, ist Ihr Ziel dasselbe wie das Ziel Ihrer Partei, nämlich dass die Schweiz der EU beitritt?
Ja, Volksverräter, wer hat uns verraten? Sozialdemokraten? Nein, die Frage beantworten wir natürlich nicht. Also er beantwortet sie auch als Bundespräsident, sagt er halt, sein Ziel sei nicht die EU-Beitritt. Aber das ist auch nicht so wichtig. Das hört man, finde ich, immer wieder bei so Diskussionen, der Bundesrat soll härter verhandeln, wir sollen doch für die Schweiz einstehen und für unser System und bla bla bla. Also ich glaube, der Bundesrat macht das schon halt im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber eben, wie du vorhin schon gesagt hast, der grössere Hebel ist halt jetzt einmal auf der Seite von der EU. Man kann das immer einfach sagen, ja, man soll härter verhandeln, aber so einfach ist das halt dann nicht. Also es gibt halt auch politische Realitäten. Ne?
Dort ist ja auch manchmal so das Bild von, so schwingt so eine Enttäuschung mit irgendwie, dass man jetzt also die Freunde von diesen europäischen Staaten, das sind jetzt plötzlich nicht mehr unsere Freunde und die fangen jetzt uns so fies an von gängeln und weiss auch nicht was. Mhm. Also das muss man ja auch mal akzeptieren. Ich meine, das sind nicht unsere Freunde. Und man muss ja auch mal akzeptieren, dass eigentlich eben die ganze Lage oder die politische Situation oder Rollen auch, die die Schweiz spielt, das kann man ja auch mal vielleicht sich überlegen, ob jetzt das wirklich noch 100, 200 Jahre einfach so kann weitergeführt werden.
Ja, eben, und wenn auch wenn der Juncker auf Bern kommt und von einem Freundschaftsvertrag redet, ich meine, wer ihm das glaubt, der ist einfach dumm. Also, tut mir leid, das ist halt einfach nicht so.
Ja, das ist Rechtspolitiker, bla bla. Mhm. Ich finde, sobald eigentlich in aussenpolitischen Beziehungen von Freundschaften vorschaffen, quasi, der ist irgendjemand auch am Lügen.
Ja, ich habe jetzt gemeint, du wolltest schon sagen, das ist wie wenn Frau Merkel einem von ihren Ministern das Vertrauen ausspricht. Da kannst du echt so ausgehen, dass er jetzt eine Woche weg ist.
Genau.
Gut. Eben, was ich noch wollte sagen, ist so der Grössenunterschied. Ich habe mir mal da das Handelsvolumen angeschaut. Das zeigt jetzt eigentlich mal, wie wichtig das die EU für uns ist, also der EU-Markt. Wir haben ein Handelsvolumen mit denen von 237 Milliarden Franken. Jetzt sagen die Italien noch nicht so viel zu erlegen. Aber im Vergleich mit den USA, da sind das 45,7 Milliarden. Also das ist nicht einmal ein Fünftel. Dann mit China, wo wir ja auch ein super Freihandelsabkommen haben und jetzt immer so mega stolz drauf sind, wie gut unsere Beziehungen sind, 22,1 Milliarden. Das ist weniger, als wir alleine mit Baden-Württemberg haben. Dort haben wir 28,3 Milliarden. Also das sind halt einfach, das zeigt einfach, wie abhängig die Schweiz ist von der EU. Ja. Das kann man eigentlich nicht wirklich wegdiskutieren, finde ich. Natürlich könnte man sagen, ja, wir wollen souverän sein um jeden Preis, aber dann muss man eigentlich auch den Preis bereit sein zu zahlen. Und der Preis wäre halt einfach, dass man den Zugang zum EU-Markt irgendwann mal verlieren oder eben nicht mit dieser Form. Ja, so privilegiert werden, wie wir das jetzt haben, oder?
Er ist dann halt einfach, ja, gut, souverän, aber ein bisschen ärmer.
Ja,
das ist das Berlin von Europa.
Arm, aber sexy. Sehr gut.
Gut, wie sexy, dass wir da wirklich sind.
Ja, nicht so wie Berlin.
Das haben wir da hingestellt.
Ja. Der Berse antwortet da ein bisschen mit Optimismus.
Man sollte nicht vorher schon sagen, ja, es wird nie gehen. Wir müssen schon versuchen, im Interesse der Schweiz eine gute Situation zu finden, damit wir vielleicht auch diesen Marktzugang für unsere Unternehmungen weiterentwickeln können.
Sind Sie zufrieden, Herr Geiger?
Ja, so halb. Der Marktzugang ist natürlich für die Schweiz in die EU wichtiger als von der EU in die Schweiz. Und trotzdem sollten wir...
Ist beide Seiten wichtig.
Aber trotzdem knicken wir zu schnell ein und treten zu wenig nachhaltig und stark auf, weil wir setzen immer unsere typisch schweizerische Fairness voraus und
die andere Seite spielt nicht so sauber.
Und von Brüssel sehe ich weder Fairness noch gut aus.
Ja, das finde ich auch wirklich. Das ist Realitätsverlust. Also wenn man jetzt hört, die Schweiz sei immer so super fair zu allen und der böse Fakt aus Brüssel will uns knechten und so, das sind eigentlich so...
Ja, das ist wirklich recht lächerlich. Aber immerhin, das hat er jetzt auch erkannt, dass eigentlich eben das Interesse von der Schweiz gegen die, also zu der EU, ja eigentlich ein bisschen grösser ist.
Mhm.
Oder mehr zu verlieren hat.
Ja. Ja, aber ja, echt so die Opferhaltung, die geht mir echt auf den Sack. Ich finde, das stimmt einfach nicht. Die EU ist uns immer wieder mega entgegengekommen. Logisch stellt sie auch Forderungen. Das ist auch ihres Recht. Kann man jetzt nicht so sagen, aber Es ist völlig nachvollziehbar, dass sie möglichst einheitliche Regeln in ihrem Gebiet drin und jeder, der die will, der muss sich halt echt mal anpassen an die Regeln. Also sagen wir ja, oder das würde der Herr wahrscheinlich auch sagen, wenn jetzt ein Ausländer in die Schweiz kommt, dann soll sich da gefälligst anpassen.
Also fair, ich weiß nicht, ob das fair oder unfair ist, aber in Beziehungen zwischen Staaten oder halt so Staatenverbünden geht es halt, geht's nicht um Fairness. Ich meine, scheiss auf Fairness, da geht es einfach um Interessen. Und logischerweise ist auch das Interesse von der EU, wir wollen nicht die ganze Zeit da mit diesen paar Schneuzen irgendwie über ihre 270 Milliarden, ich weiss auch nicht, was für ein Vertragswerk abschliessen. Mhm. Also logischerweise ist das denen einfach zu blöd. Und ja, hankerum, klar, sind wir da noch in einer direkten Demokratie, wo man, also wo ich auch finde, kann man hochhalten, das ist nicht das Thema. Aber ja, man muss einfach sehen, ich meine, eigentlich so Staaten, das ist so also ein bisschen wie Beziehungen von so Mafia-Bossen. So in schlechten Mafia-Filmen. Ich meine, ja, die Zeit halt irgendwie der Stärkere, die Regeln haben sich geändert. Wegen so und so und so.
Also ich finde,
und dann hockt man mal irgendwie mit einem Teller Spaghetti an den Tisch und handelt irgendwelche nicht aus.
Das ist auch in guten Mafia-Filmen so übrigens. Enorme schlecht.
Ja, ich meine, du hast einfach eine grosse EU und eine kleine Schweiz. Und, also, und dann kommt man dazu, eben, dass sie umgeht. Ich meine, nicht irgendwie, dass die Schweiz ist nicht irgendwie an der Ostgrenze, wo noch irgendwie könntest sagen, ja, da ist jetzt noch ein riesen russischer Markt. Oder irgendwie, ja, wir können uns gegen Asien orientieren oder was auch immer. Ist halt nicht so.
Aber so argumentiert halt die SVP immer. USA, China. Aber eben, wenn du siehst, wie hoch das Handelsvolumen ist, muss man echt sagen, das sind echt Peanuts. Also, verhältnismässig kann man viel kleiner Ort als das, was wir mit der EU haben. Das ist auch völlig logisch. Ja. Meine, eben, wie gesagt, direkte Demokratie, ich finde die auch gut, aber es ist völlig klar, dass die in so einer vernetzten Welt, vor allem wirtschaftlich vernetzten Welt, und wenn man auch so eine Personenfreizügigkeit will und so, wenn man irgendwie will, Mitglied sein in einem Konstrukt, wo halt die direkte Demokratie, also wo über das Gebiet rausgeht, wo die direkte Demokratie gilt, dass da halt die auch ihre Grenzen hat irgendwo durch. Ich finde, das muss man halt irgendwann mal akzeptieren oder halt einfach sagen, ja, wir wollen halt nichts mehr mit der Auswahl zu tun, dafür können wir alles selber bestimmen.
Gut, eben, das ist sicher immer eine Frage, weil sicher gerade so die Stimmung jetzt in EU intern ist. Das ist ja jetzt eigentlich recht lang gut gegangen, eben der bilaterale Weg mit halt Exklusivverträgen halt mit der EU. Dass das ja nicht die Vorstellung von der EU ist, das weiss man ja auch schon länger. Das ist ja manchmal auch so eine komische Vorstellung, dass man dann so tut, als käme jetzt so die EU so mit ganz, ganz neuen Ideen daher, um da irgendwie unsere Souveränität zu untergraben. Ja, wo ich irgendwie finde, also das liegt alles schon auf dem Tisch und zwar eigentlich schon recht lang. Mhm. Es ist halt die so supranationalen Gebilde, dort hast du immer einen Souveränitätsverlust. Also das ist das Gleiche wie du bei Kantonen in der Schweiz. Die geben auch einen Teil Souveränität ab.
Die haben extrem viel Souveränität abgegeben in den letzten 170 Jahren. Die
Frage ist dann halt, eben, ich meine, nützt das etwas in diesem Kanton? Ist das irgendwie ein Gebilde, wo du auch Profit kannst daraus rausziehen? Mhm. Klar, jetzt die EU ist also in den letzten paar Jahren oder Jahrzehnten nicht gerade die beste Werbung für das. Also ja, so politisch, was das anbelangt. Also auch die Klagen von eben zu wenig demokratischer Mitsprache, Recht und so weiter, das ist ja auch legitim. Ich glaube, das ist ja schon ein Problem, das die EU hat.
Ja, das sehe ich auch so, ja. Aber sie ist halt immer noch eine politische Realität und wird nicht einfach so verschwinden. Der Berse hat das aus meiner Sicht richtig gesagt. Also alle, die über den Brexit gejubelt haben, die müssen sich echt mal hinterfragen, ja, würdet ihr auch jubeln, wenn die EU würde auseinanderbrechen? Also ich glaube, das wäre auch überhaupt nicht in unserem Interesse, wenn die EU jetzt würde zeitlicher sagen. Also.
Aha, nein, nicht. Aber ja, man muss halt manchmal einfach akzeptieren, dass, ich meine, die Welt verändert sich und eigentlich recht sichtbar. Aber das ganze EU-Gebilde, das ist auch noch nicht so alt.
Nein.
Da muss man halt auch einmal sehen, wir sind jetzt nicht mehr irgendwie so nach der Zweiten Weltkriegszeit, wo du halt einfach klare, souveräne Nationalstaaten gehabt hast in Europa verteilt. Das ist halt nicht mehr so. Und ja, fragst du dann halt eben, wie gehst du mit dem um? Also ich finde auch, eine einfache Frage ist das schon nicht. Ich finde auch gewisse Argumentationen jetzt auch eben von Seiten FDP, SVP, finde ich auch legitim.
Ja, ja.
Die Frage ist halt immer, was kostet das, oder?
Nein.
Willst du halt eben mit wehenden Fahnen, wo grosse Souveränität steht, also untergehst, dann noch die andere Frage, ob du untergehst, aber ja, willst
du... Ist man der bereite Nachteil?
Stolz und arm, oder
ja, genau.
Reich und unsouverän, ich weiss es nicht. Gut, ob man reich wird damit, das ist wieder die andere Frage.
Die Frage ist eigentlich, ist man bereit, auch die Konsequenzen halt zu tragen und die Nachteile in Kauf zu nehmen und da zweifle ich halt beim Schweizer Volk, dass dazu bereit wäre. Ja, wir kommen schon zum letzten Ausschnitt. Da zeigt Herr Rösti, dass er sehr belesen ist und auch die deutschen Klassiker sich zu Gemüte geführt hat.
Also ich denke, wir sind als neutrales Land, haben wir primär für unsere Interessen zu sorgen. Und natürlich in enger Zusammenarbeit mit unseren Nachbarstaaten. Und wir sind gut beraten gewesen in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, mit bilateralen Verträgen. Da ist nichts einzuwenden. Aber wir waren auch sehr gut beraten, indem wir immer, indem dieses Land seit der Gründung, seit Wilhelm Tell den Gesslerhut nicht gegrüßt hat, oder wir können auch nur 25 Jahre zurückgehen, als wir den EWR Nein gesagt haben, dass wir unsere Unabhängigkeit und unsere Selbstbestimmung, nämlich die direkte Demokratie...
Mit Jahreszahlen hat er ein kleines Chaos. He?
Wieso, was hat er gesagt?
Also das mit dem Nicht-Grüssen vom Gessler-Gruss... vom Gessler-Gruss.
Gessler-Gruss.
Schweiz. Schweiz gegründet worden ist, oder ja, hat er das nicht so gemeint?
Moi, aber das sagen die ganze, alle SVPler. Und das meine ich auch mit den deutschen Klassikern. Das ist echt Schiller-Buchmann, und das drinnen stand. Die sind echt so, als wäre das die Gründung von der Schweiz.
Leicht verzerrtes Geschichtsverständnis.
Ja, die widersprechen halt der Tatsache, dass die Schweiz eigentlich 1848 in ihrer heutigen Form gegründet worden ist. Für sie ist 1291 Bundesbrief und bla bla bla. Immer noch das Ding. Ich finde einfach so die Verklärung von dieser Vergangenheit von der Schweiz und die stolze Tradition und bla bla bla. Man kann ja stolz sein auf die Schweiz. Das soll jeder machen, der das Gefühl hat, er müsste es haben. Das soll ja stolz sein auf die Schweiz. Das Problem ist halt, und ich sehe, du kannst nicht aktuelle, heutige politische Fragen so beantworten. Du kannst nicht irgendwie ins 13. Jahrhundert zurückgehen. Du kannst auch nicht ins 1992 zurückgehen, mit dem EWR-Ding. Das ist auch so ein SVP-Mythos geworden. Darum ist auch der EWR-Beitritt jetzt für die Schweiz gar keine Option, weil das wird immer wieder so gejazzt. Das wäre eigentlich eine einfache Lösung, wenn wir dem EWR beitreten. Da hat man all die wirtschaftliche Vorteile, wir werden hier dabei, in diesem Raum innen, und alles ist gut. Aber ja, das kommt natürlich nicht in Frage, weil das ist ja die grosse Schlacht vom Blocher, oder? Und bla, bla, bla. Ja, und das verbaut uns halt einfach auch ein bisschen den Weg oder ein kleiner nüchternen Blick auf das, was eigentlich vielleicht auch möglich wäre.
Es wird einfach sehr viel dann wieder, so ideologisch eingefärbt, oder? Aber ich meine, auch die ganze EWR-Abstimmung, das ist ja auch jetzt noch, wird das auch so eine Art als Tatsache angenommen, dass das einfach der EU-Beitritt gewesen wäre.
Dem muss man natürlich auch ein bisschen zustimmen. Dort hat Ogi noch gesagt, also das sei das Trainingslager für die EU. Also das war auch das Ziel vom Bundesrat, zuerst die EWR.
Ja gut, aber dort hat es ja dann auch getötet eigentlich, oder?
Ja, deren Aussage. Wahrscheinlich schon. Lustigerweise ein SVPler.
Ja. Ja. Aber du wärst ja auch jetzt noch EWR-Mitglieder, wo nicht EU-Mitglied sind.
Liechtenstein also, zum Beispiel, Norwegen.
Ja, Norwegen.
Island.
Mhm. Das Gleiche wird ja jetzt eigentlich mit dem Rahmenabkommen auch behauptet.
Was?
Dass das eigentlich eben mehr oder weniger eigentlich einen Beitritt zur Folge hat. Da, mhm. Also ja, dass halt eine gewisse Logik dahinter hat, wenn du sowieso alles übernimmst, aber in dem Sinn halt keine Gestaltungsmöglichkeiten hast.
Ja.
Ja,
aber eben, das hast
du dann machen?
Das hast du ja bisher auch schon gehabt. Also das hast du auch mit dem autonomen Vollzug schon gehabt.
Mhm.
Das ist mit dieser Diskrepanz eben, da kann man auch wieder eine Souveränitätsdiskussion anfangen. Wie souverän ist das eigentlich, einfach so ein Gesetz von anderen Gebilden einfach so abzunicken? Das ist eigentlich auch keine souveräne Haltung. Was ich noch will sagen, ist, der Rösti hat da auch noch etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, dass wir mit den Bilateralen gut gefahren sind bisher. Und das sagt er einfach irgendwie so 5 Tage bevor die SVP ihre Personenfreizügigkeitskündigungsinitiative. Das ist eines der schönsten Wörter, die ich die Woche gehört habe. Das hat einfach etwa 50 Buchstaben lanciert. Hat. Und die eben jetzt sind wenigstens ehrlich und sagen, ja, wir wollen die Personenfreizügigkeit künden. Aber das ist natürlich das Ende der Bilateralen, wenn das angenommen wird.
Mhm.
Das ist eigentlich...
Wo er jetzt eigentlich gesagt hat, dass er das toll findet.
Ja, genau. Weil da braucht man ja kein institutionelles Rahmenabkommen, oder?
Mhm.
Also, ja, man könnte ein bisschen meinen, die SVP wollte echt die Schweiz brennen sehen, obwohl ich mir das nicht so gut vorstellen kann.
Ja, wir surft damit so ein bisschen auf ideologische Wellen wieder.
Ja, aber sie tun ja nicht einfach nur ein bisschen schnorren, sondern sie lancierten die Scheiss-Initiative.
Ja, also dort müssen sie ja schon zum Ziel haben, dass das eigentlich angenommen wird.
Ja.
Also wird schon der gescheiter Also wenn es jetzt eine innenpolitische Symbolik oder Impact, aber dann würdest du das gescheiter nicht lancieren und halten, aber die ganze Zeit wettern, dass das nicht umgesetzt wird. Oder?
Ja, das ist aus meiner Sicht ein kleines Hauptproblem mit dem ganzen EU-Komplex, also EU-Schweiz-Komplex. Du wirst durch die SVP-Initiative, die es immer wieder gibt zu diesem Thema, wir haben jetzt, was haben wir alles gehabt, die Ausschaffungsinitiative, die teilweise nicht kompatibel war. Die Massenwanderungsinitiative, da kommt der Klima da, Schweizer Recht vor fremdem Recht, oder wie die heisst da. Und jetzt eben die Personenfreizügigkeitskündigungsinitiative. Ja. Das ist so ein schönes Wort.
Wie heisst das nochmal?
Personenfreizügigkeitskündigungsinitiative, Mensch. Ich weiss es auch nicht, ob sie offiziell so weiss, aber für mich heisst sie so. Die SVP hat sich dieser Frage natürlich in den letzten 10 Jahren auch radikalisiert, muss man sagen. Ich weiss, wo der Blocher noch im Bundesrat war und der Personenfreizügigkeit gesagt hat, wir sollten es wagen. Also von dem ist man weit, weit entfernt. Mhm. Und du wirst einfach das Verhältnis zu der EU nie auf eine stabile Basis bringen, wenn du einfach alle 2 Jahre wieder so eine Zitterabstimmung hast, ob jetzt alles irgendwie Bach abgeht oder nicht.
Ja, das fördert nicht, ja.
Es ist eigentlich erstaunlich, dass wir so wirtschaftlich immer noch so erfolgreich sind, obwohl das eigentlich eine brutale Rechtsunsicherheit ist, auf eine Art.
Aha, ja, das ist schon, das frage ich mich manchmal auch, wieso das eigentlich immer noch so...
Sind die Steuern so wirklich so tief?
Ja, und eben, was ich, also wenn ich jetzt auch eben Trickli dort höre, das ist eigentlich auch das, was ich mich manchmal wirklich, das beängstigt mich fast noch mehr. Einfach so die, eben der ideologische Anstrich überall und irgendwo durch auch irgendein völliges Verkennen von der Materie, wenn eben dann rechts wird die ganze Zeit so auf dem Huren, eben da dem Huren Wilhelm Tell-Kack irgendwie rumgeritten und Souveränität und ein Mann, eine Stimme. Und die Grünen kommen irgendwie da eben mit ihren Friedensideen und weiss auch nicht was, obwohl das einfach auch wieder völlig am Thema vorbeigeht. Nee. Da frage ich mich dann schon auch irgendwo, wo sind da eigentlich so die wirtschaftlichen Kompetenzen oder auch vielleicht auch aussenpolitische Kompetenzen. Gut, es sind jetzt gerade 2 Parteien, die vielleicht auch aus gutem Grund noch nie den Aussenminister gestellt haben, oder?
Mm. Ja, was mir auch noch ins Sinn kam, ist, ich weiss noch, nach dem Jahr zu der Massenwanderungsinitiative haben so vor allem so ein bisschen Mitte-Politiker gefordert, dass man endlich eine Abstimmung darüber macht, wo alles entscheidet, bilaterale Ja oder Nein. Ja, das geht irgendwie gar nicht. Du kannst immer wieder neue Initiativen machen. Mhm. Also, eben darum wirst du wieder vor dem Ding sein. Ich habe mir dort in diesem Zusammenhang auch mal überlegt, weil mich nervt, dass ich für die gute Kacke-Initiative von diesen scheiß Parteien, ich sage es jetzt mal so, wir sind ja explizit auf iTunes, also da kann ich da auch mal fluchen, wie ich will.
Mhm, hasse es auch.
Die Arschlöcher.
Immer die Selbstwerbung eigentlich.
Nein, einfach, die Initiative wäre ja eigentlich dazu da, in Leute eine Stimme geben, die sonst politisch nicht eine Stimme haben, also die nicht im Parlament hocken. Wenn eigentlich die grösste Partei von der Schweiz alle halbe Jahr muss eine Initiative lancieren, dann ist das irgendwie, führt das System ad absurdum irgendwann.
Ja, für das wählen schon die Leute eigentlich dort hin.
Genau, die sollen sich damit mal im Parlament durchsetzen. Es ist halt, eben, wir haben da schon davon geredet, das Initiativrecht für die Partei quasi abzuschaffen, aber das ist natürlich auch eine Illusion, das kann man sehr einfach umgehen. Der Grund ist halt einfach irgendein Komitee und finanziert das.
Das wir müssten einfach die Unterschriftenanzahl ausschrauben.
Auf 2 Millionen?
Genau. Ich weiß gar nicht, ob es so viele Stimmberechtigte gibt.
Ja, nein.
Also ein Viertel kannst du schon mal weg. Also 2 Millionen kannst du schon mal weg.
Ich bin da skeptisch. Ich finde eigentlich Initiativen etwas Gutes, aber ich finde sie halt wirklich sehr gut, wenn sie aus dem Volk kommen. Und früher war das normal gewesen, darum hat es auch lange nie so viele Initiativen gegeben. Also, ich meine, das ist in den letzten 20 Jahren explodiert.
So die Verwahrungsinitiativen, oder?
Ja, wenn die Schweizer so dumm sind und das annehmen, dann müssen wir halt damit leben. Nein, aber die Alpenschutzinitiativen, die haben wir ja auch 1 zu 1 umgesetzt. Genau. Nein, das ist ein schlechtes Beispiel. Aber ja, das soll eigentlich für den Bürger die Möglichkeit haben, dass ich auch so aktiv einbringen kann, finde ich. Gut, ja, hast du noch etwas?
So Europa?
Ja, ich habe einfach noch etwas.
Oh.
Und zwar, eben, News hat es ja diese Woche noch gegeben in Sachen Rahmenabkommen. Mhm. Und zwar hat die EU vorgeschlagen in der Schweiz, dass man ein Schiedsgericht einsetzt, das in Streitfragen soll entscheiden, im Rahmen von dem Rahmenabkommen. Das ist ja eine grosse Streitfrage.
Das ist ein grosser Streitpunkt, ja.
Das ist, weil die EU hat eigentlich den EuGH wollen, also den Europäischen Gerichtshof, und das hat die Schweiz halt nicht wollen, weil die keine Schweizer Richter dabei sind, was man auch verstehen kann. Mhm. Und da werden fremde Richtervorwürfe der SVP schon fast berechtigt. Die haben es auch vorgeschlagen, also die NZ hat es geschrieben, dass die Schweiz und die EU einen Richter stellen und den Dritten gemeinsam auswählen. Und das ist eigentlich schon ein ziemliches Entgegenkommen von der EU, wo sie halt sagen, mit dem EuGH haben wir schon so ein Gremium, wo europaweit ein Urteil fällt. Aber jetzt für euch, liebe Schweizer, machen wir noch ein separates Schiedsgericht. Die unfaire EU.
Ich wäre für Judge Judy.
Judge Judy. Richterin Barbara Salis. Ja, gut, das war eigentlich alles gewesen. Was ich noch wollte sagen zu der Arena generell. Jetzt komme ich ein bisschen zu der Medienkritik noch schnell, wenn wir schon gerade bei der Arena sind. Der Hure Breuer. Jonas Breuer, Journalist des Jahres geworden.
Ist der?
Ja.
Wegen?
Er kann.
Wegen dem Schnauz?
Nein, weil er so ein forscher junger Mann ist. Nein, er ist ja schon ein Phänomen. Er ist mega jung, er war Korrespondent in Brüssel und ist, glaube ich, mit 1 oder 32 ist der Arena-Chef geworden. Mhm. Aber ich habe mir jetzt halt durch die Schnipsel gemacht, ja. Mhm. Habe ich da ziemlich Problem gehabt, einmal am Schluss wegzuschneiden, weil er hat die Leute nicht 10 Sekunden reden. Er geht die ganze Zeit rein, er will sie immer unterbrechen und er schnurrt noch die ganze Zeit rein am Schluss. Und das ist eine mega nervöse Gesprächsführung, die natürlich auch im Umstand geschuldet ist, dass die Sendezeit bei der Arena beschränkt ist. Da habe ich mich an die guten alten Zeiten erinnert, die ich gar nicht erlebt habe, aber die ich noch gesehen habe. Es hat mal so eine Sendung gegeben, die 50 Jahre Club oder so.
Wo man also noch und trunken.
Ja, und was vor allem Open-End war. Da hat man einfach irgendwie mal am 8. verschnurren und wenn das Thema ausdiskutiert war, ist es fertig gewesen. Das ist ja ein Vorteil, den wir hier auch haben beim Podcast. Wir haben keinen Programmdirektor, der uns hier einschränkt.
Ja. Ich habe ehrlich gesagt, also ich schaue auch Arena wirklich fast nicht mehr. Ich kann das eigentlich fast nicht mehr zuschauen.
Wieso denn?
Aber ich habe auch schon, ja, weil das eigentlich halt einfach so Parolenbellerei meistens, also gut, so eine Sendung mit dem Bundespräsidenten ist ja ein bisschen normaler.
Das ist ein bisschen gesitteter, ja.
Aber gut, ich meine, der tut ja eigentlich auch nur seine, so ein die bundesrätlichen Messages eigentlich dort platzieren. Mhm. Also kann ja mal interessant sein, dass irgendwie so in einer Zusammenfassung ein bisschen mal zu bekommen. Aber es ist also gerade so Abstimmungsarenen und so. Hey,
ja, der Erkenntnis gewinnt ist auch. Ich freue mich schon auf die neue Beilage-Abstimmungsarena. Die wird
so etwas Grausiges. Ja, und der Projekt, ich habe den in der Arena auch nicht so gern. Der ist mir auch zu nervös irgendwie. Aber ich habe ihn mega cool gefunden als Brüssel-Korrespondent, muss ich sagen.
Mhm.
Also dort habe ich wirklich mega cool. Einfach, also voll souverän, recht so faktensicher. Ja, also ich glaube, guter Journalist ist der schon.
Ja. Ja, das Problem an dieser Sendung ist halt generell, sie müssen immer schauen, dass alle gleich viel zu Wort kommen. Eben, sie haben irgendwie ihre 5 Themen, die sie durchhandeln, dann müssen sie echt durchpagen. Und der Erkenntnisgewinn ist dann halt wirklich an einem sehr kleinen Ort. Ja. Politiker, die sind sich das gewöhnt, die wissen das auch, die tun gar nicht mehr überlegen, als echt die Kackphrase vorbereiten, dass sie echt die schnell können bam, bam, bam
raushauen,
oder?
Also eben, vielleicht muss man ja dort dann auch oder kann man das auch nicht einfach im Jonas Breuer vorwerfen?
Nein.
Ich meine, ich werde nicht wissen, wie manchmal da der Regisseur in Ohrknopf reinballert.
Genau. Ja, nein, ich bin ein bisschen zäh gewesen zu ihm, ich weiss. Aber es ist mir eigentlich auf den Sack gegangen, als ich mir die Arena noch einmal angehört habe und es wirklich so aufgefallen ist. Und ich am Schluss schön wollte, auf den Punkt und Komma wegschneiden und es geht einfach nicht über die ganze Zeit reinschwappen.
Nicht schnipselfreundlich.
Nein, gar nicht. Ja gut, dann gehen wir zum nächsten Thema. Dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar werden wir uns wieder einmal den Medien widmen. Und zwar ist letzte Woche ein neues Portal an den Start gegangen. Das nennt sich Republik und die machen Folgendes.
Fürs Internet?
Machen sie Geschichten, genau. Ja, und das war ein ziemlicher Hype im letzten Frühling, glaube ich. Im Mai war es, wo sie ein Crowdfunding gemacht haben und da in einer kürzeren Zeit Millionen geschäffelt haben. Geschäffelt, das ist natürlich negativ kommentiert, so meine böse meine ich es gar nicht. das Prinzip ist sowieso, dass jeder, der dort einen gewissen Betrag, ich glaube 240 Franken sind, gegeben hat, ist da automatisch auch Verleger.
Das ist eigentlich ein Jahresabonnement.
Sozusagen. Ja, aber du hast ja dort, du kannst dich Verleger nennen, das ist das Spezielle. Es hat keine Werbung und grundsätzlich sind alle Artikel nur für die Verleger oder Abonnenten einsehbar. Grundsätzlich darum, weil es eben eigentlich nicht so ganz so ist, wenn die Artikel über Social Media geteilt werden, dann sind die einsehbar. Aber über was wir jetzt eigentlich reden können, ist das Portal, das ist am letzten Montag an den Start gegangen und du hast dort ein bisschen reingeschaut.
Ja, vielleicht noch zur noch Vorgeschichte. Sie haben ja dort eigentlich recht mit hohen Ansprüchen eigentlich die Werbetrommel da.
Ohne Journalismus gerührt. Keine Demokratie.
Genau. Ja, sie wollen eigentlich den Journalismus zum einen Demokratie in der Folge retten.
Eins nach dem anderen.
Ja, eins nach dem anderen. Wir haben da mal so ein bisschen reingeschaut, ein bisschen reingelesen. Zum einen, also es ist noch nicht irgendwie gross zu sagen, was jetzt was da irgendwie ein Fokus soll sein oder was auch immer. Gestartet haben sie mal da mit einer grossen Facebook-Geschichte.
Ich glaube, mit dem Fazit Facebook abzustellen wäre eigentlich das Beste.
Ja, so ein bisschen in dem Stil. Das eigentlich, also Facebook ist einfach Demokratie gefördernd.
Mhm.
Dass jetzt Russland eigentlich sozusagen mit Facebook das endlich geschafft hat, was schon mit dem Zweiten Weltkrieg gewählt, nämlich Wahlen in den USA beeinflussen. Das sei jetzt endlich möglich. Obwohl man auch wieder muss sagen, ja, das ist auch ein USA-internes Thema, das dort recht gehypt wird. Oder wo Journalisten, habe ich manchmal das Gefühl, sowieso ein bisschen anfällig sind, die ganzen sozialen Medien leicht zu überschätzen. Das war einmal so eine Geschichte gewesen. Was haben sie denn auch noch gehabt?
Eine gute Tamil Tigers-Geschichte mit diesen Banken hier. Prozess in Bellinzona.
Mhm. Das habe ich eigentlich wirklich auch noch interessant gefunden. Also ist das die von der Gerichtsberichterstatterin? Oder noch eine eigene?
Nein, das war von Carlos Hannemann, Ex-Watz-Journey.
Ja. Dann hat noch eben so eine Gerichtsberichterstatterin hat einmal sozusagen ihren Beruf vorgestellt. Und,
Show so, and Tell.
Anhand von also verschiedenen Gerichtsverfahren, wo sie da drüber geschrieben hat. Und was war das noch? Eben da der Konstantin Seibt, der eigentlich einfach ein Buch gelesen hat und drüber geschrieben. Nein, das ist jetzt ein bisschen böse gesagt. Nein, das war einfach einmal so ein bisschen der Aufhänger gewesen, das neue Buch von Kahnemann. Schnelles Denken, langsames Denken und so ein bisschen über Beeinflussbarkeit vom Unterbewusstsein und auch hat sehr lang sich aufgehalten, eigentlich auch wieder mit amerikanischer Politik. Und der Aufhänger ist dann mal noch, also das erste Mal der Aufhänger ist gewesen, irgendwie, ja, sollte man noch Beilageinitiativen annehmen oder nicht? Hat er mal gemeint, nicht. Wir hätten ja dann eigentlich auch ein bisschen da den Werbetenor müssen wieder abfasen. In den ersten paar Berichten, eben Facebook ist schlecht für die Demokratie, SRG ist gut für die Demokratie. Das sind eigentlich gut zu lesen, die Berichte, muss ich sagen. Also eigentlich wirklich unterhaltsam, gut recherchiert, alles tiptop. Mhm. Sehr lang, das habe ich ein bisschen mühselig gefunden, wie man da irgendwie wie einem gratuliert wird am Ende vom Bericht, dass man jetzt so dermassen tolle Ausdauer gehabt haben, bis zum Ende den Bericht zu lesen. wo dann halt auch ein leichtes sich selber auf die Schulter klopfen mitschwingt, im Stil von, ja.
Du bist meiner würdig jetzt, weil du das gelesen
hast. Kannst eigentlich zurückgratulieren, dass du so einen tollen, langen Bericht geschrieben hast. Ist auch sehr viel passiert und dort in der Kommentarspalte. Das war auch recht amüsant gewesen.
Aber das mit der Länge ist so eine Sache. Ich meine, ich lese auch etwa gerne mal einen langen Text, aber da muss er auch entsprechende Informationen drin haben, die die Länge ja rechtfertigt. Weil, also,
man kann ja auch eine These in dem Sinn auch einfach wiederholen.
Ja, aber das finde ich dann halt einfach auch mühsam. Also, ich, bin ja Journalist und ich tue auch Texte redigieren und also ich höre gerne Texte. Mhm. Weil meistens kann man alles auch viel kurzatmiger erzählen, als dass Journalisten, die schreiben, damals das Gefühl haben.
Aber man kann auch einfach mehr Argumente noch in einen Text verpacken, um einfach deine These, die du sowieso schon eigentlich aufgestellt hast, halt einfach noch zu bestätigen. Aber ja, ich finde jetzt, solange das noch einen Informationsgehalt hat, wo interessant ist, ist das eigentlich noch etwas Cooles.
Aber das ist halt so ein bisschen Gefahr von diesen Internetmagazinen, weil das Internet ist halt endlos, nicht so wie Papier.
Ja.
Das sieht man auch, bei Central Plus ist mir das manchmal aufgefallen, wo einfach so Teiltexte so überlang sind und denkt, wer soll jetzt das lesen, weil die Gleichschicht kannst du auch mit 3000 Zeichen erzählen.
Also ja, ich hoffe jetzt nicht, dass das in dem Sinne ihre eigene oder einzige Anspruch wird. Also ist es ja auch nicht. Aber ja, einfach lange Texte schreiben, das sollte schon nicht, das sollte nicht genügen, zum sich genügen.
Ja, aber so, was würdest du so für ein Fazit ziehen jetzt von dem frischen Auftritt? Hat dir der gefallen?
Mir hat das eigentlich, also jetzt als Konsument, wo, ah gut, ich muss jetzt auch nicht zahlen dafür, sehr, hat mir gut gefallen. Wirklich coole Texte, wo man auch sagen kann, keine Ahnung, kannst auch ein Reportagenheft kaufen, dort hast du auch lange Texte, oder? Hast du auch gut recherchierte Texte. Also so die grosse Journalismusrevolution sehe ich jetzt da weniger, muss ich sagen.
Das ist natürlich auch ein Anspruch, den du niemals erfüllen kannst.
Also ja, das hat das Hype auch mal noch zugegeben, dass das halt aus PR-technischen Gründen natürlich schon recht übersteuert worden ist, die ganze Geschichte.
Es hat auch gut funktioniert, muss man sagen.
Also gut, wäre auch lächerlich, wenn er das nicht würde zugeben. Ja, aber...
Jetzt wirst du Verleger in dem Fall?
Noch nicht gerade, nein.
Nicht.
Ja, was ich einfach so ein bisschen... Das Trara, das ist schon auch etwas, was ich recht ein bisschen bemühend finde. Sie haben ja da auch ein Manifest verfasst, zum Beispiel... Ja, wo halt auch anfängt mit ohne Journalismus keine Demokratie, ohne Demokratie keine Freiheit, bla bla bla. Der Journalismus ist das Erste, wo irgendwie eine Diktatur stürzt und also es wird dann da, also steht dort drin, ja.
Also was jetzt, Diktatur stürzt der Journalismus oder der Journalismus stürzt die Diktatur?
Nein, der Journalismus stürzt in eine Diktatur.
Wo, wenn?
Also das Erste, was jede Diktatur wieder abschafft.
Aha, steht. Ja, eben so. So, ja, gut, ja, das stimmt.
Aha, da ist es so gemeint.
Ja, ja, also Einschränkung von der... Ich kann jetzt gerade mal sagen, wo ist das Beispiel, wo der Journalismus eine Diktatur gestürzt hat? Das wäre mir jetzt, glaube ich, noch relativ neu. Ja, aber das ist natürlich schon
ja,
so...
Ja, das ist falsch verstanden.
Türkei zum Beispiel, sieht man ja das. Also das ist in den letzten Jahren gut können beobachten, wie das läuft. Aber ja, in der Schweiz sind wir ja zum Glück noch nicht so weit.
Klar, eben die ganze PR-Geschichte, die hat natürlich sehr gut, also die hat ja eingeschlagen wie eine Bombe. Sie haben ja da irgendwie 15.500 Verleger oder Abonnenten in dem Sinn. Wobei man auch muss sagen, sie brauchen glaube ich nochmal etwas Doppelte, um dann auch wirklich auf eigenen Beinen stehen können.
Man muss natürlich sagen, sie haben die Unterstützung von reichen Gönner. Genau. Die Gebrüder Meili zum Beispiel.
Genau, da habe ich auch mal noch darüber gelesen. Es wird einfach sehr dick aufgetragen und ich frage mich dann halt ein bisschen, wenn man ehrlich ist, muss man ja sagen, eigentlich, ihr macht auch Journalismus und irgendwie das Geblöterli von irgendwie Journalismus, das ist irgendwie nur ein Dienst an der Öffentlichkeit und nur ein Dienst an irgendwie der Gesellschaft und das hat überhaupt nichts mit irgendeinem Geschäftsmodell zu tun. Da muss ich einfach sagen, ja, Entschuldigung, also wenn das die Meinung ist...
Also es stimmt ja auch nicht für Sie, Sie haben ja auch ein Geschäftsmodell,
oder? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Und also wenn das die Meinung soll sein, dann könnte es... Ja, dann müsste sie ja wieder zutun und einfach sagen, ich weiß auch nicht, aber wir wollen eigentlich nur noch das SRG zum Beispiel. Ja. Also wir wollen irgendwie, also dann wirklich einfach nur noch Staatsmedien, wo irgendwie Steuergelder finanziert sind und so da, ja, wo dann eigentlich völlig eben kein Ding haben, eigentlich keine ökonomische Ziel.
Ja, das ist halt so eine kleine Illusion, habe ich halt das Gefühl. Aber ich hoffe jetzt, weil jetzt hat man wirklich über ein halbes Jahr viel über das geredet und so. Und jetzt ist es endlich da und ich hoffe ja, dass sich das Ganze normalisiert. Dann habe ich dann vielleicht auch wieder einen anderen Blick auf das Ganze. Weil mir ist das schon ziemlich auf die Nerven gegangen. Der ja, halt auch, was sie halt auch rausgelassen haben über andere Medien und Journalisten, eigentlich, wie die alles falsch machen und so, das habe ich eigentlich irgendwie ungerecht gefunden. Aber das ist auch eine persönliche Befindlichkeit von mir.
Das ist auch eine Journalistenbefindlichkeit, oder?
Ja, es
nervt. Man schreibt halt gerne über andere Medien.
Ja, nein, es nervt halt einfach, wenn so Leute kommen wie ein Herr Seib, der halt nicht so dafür bekannt ist, jetzt Drecksarbeit zu machen im Bereich des Journalismus, wo der eigentlich erzählen will, wie man eigentlich so richtig eine Zeitung machen oder ein Medium. Also das ist dann halt, das tut dann halt irgendwo durch ein bisschen weh, ehrlich gesagt.
Ja, auch genug lang bei der Tamedia war.
Ja, aber da hast du nicht irgendwo an einem Desk gehockt und hat mal irgendeine Seite aufgerissen oder irgendetwas, oder einen Text redigiert oder so, keine Ahnung.
Ja. Ich finde das auch ein bisschen bemühend, sich dann da auch so aufzuschwingen als einzig unabhängiges Medienorgan, wo jetzt irgendwie eben keine Verantwortung gegenüber Investoren oder Inserenten in dem Sinn hat. Wenn ich auch mal einen guten Kommentar gelesen habe, wo der Kommentator eigentlich auch gesagt hat, ja, eigentlich ist ja das genau das, was im Moment passiert. Wir haben ja viel weniger Verantwortlichkeiten gegenüber Inserenten, da ja die eigentlich auch nicht mehr da sind. Also ja. Man nimmt ja eigentlich auch viel weniger Geld ein durch Inserat. Ergo hast eigentlich, also musst dich ja auch nicht mehr rechtfertigen. Und eben, wenn man dann schaut, eben, was da die Gebrüder Meili und er ist auch dort noch dahinter. Ich weiss nicht, noch irgendwie zwei andere Investoren, die, glaube ich, gesamthaft etwa 3,5 Millionen von diesen 7, weiss auch nicht was, beigesteuert haben. Dann frage ich mich dann schon, ist das dann das unabhängigere Modell?
Ja, das ist vielleicht...
Wenn ihr irgendwie 4 Personen oder 5 3,5 Millionen geben, also hast du das Gefühl, dass ja, dort bist du dann überhaupt nicht mehr irgendwie Rechenschaft schuldig?
Also weißt, ich glaube, inhaltlich mag das vielleicht schon stimmen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Mäzenen direkt eingreifen und sagen, was man soll schreiben. Es ist halt echt eine totale finanzielle Abhängigkeit, oder? Wenn die keinen Bock mehr haben auf das, dann ist das Projekt einfach tot. Das ist immer bei den Mäzen-Sachen das Problem, oder? Das ist echt abhängig von sehr, sehr vom Goodwill von sehr, sehr wenigen Personen.
Ja, also ich meine, es gäbe sie vielleicht schon jetzt mal, auch ohne die, aber die Frage ist dann halt, wie lang?
Ja, das ist ja generell eine Frage, oder? Ich habe das Anfang der Woche ein bisschen auf Twitter beobachtet und da haben sich schon die Ersten aufgeregt, eben, dass die Artikel, die man über soziale Medien teilt, dass die dann für alle lesbar sind und wieso soll ich jetzt dann 240 Franken zahlen, wenn das dann gleich alle lesen können und so und ob die nächstes Jahr noch eins zahlen und ob man da genug neue findet, wo das eigentlich mal selbsttragend sollte machen, das kann man schon in Zweifel ziehen. Also ich will es nicht ausschliessen und ich wünsche es ihnen auch nicht, aber es ist sportliches Ziel.
Oder so ein bisschen das Investorenmodell, das könnte man ja eigentlich vor allem so bei Medien, wo vor allem von Christoph Blocher auch unterstützt oder gekauft werden. Aber dort hat man ja eigentlich in der Regel dann einen riesen Aufschrei und Boykott von einer Basler Zeitung und etliche Kommentarspalten in etlichen Zeitungen. Dass jetzt da eine Berlusconisierung stattfindet in der Schweiz und demokratiefeindlich und. Wenn da mal so eben halt eher linke oder linksliberale Investoren das machen, wo jetzt die Republik nicht die einzige davon ist, dann bleibt das in der Regel eigentlich aus, wo man sich eigentlich auch mal darüber auslassen.
Ja, ich meine, schlussendlich muss man sagen...
Also, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, das sei dahingestellt. Aber
also, ich sage Folgendes.
Sie Kommunist, Fui Deibel, Bolschewist.
Nein, das ist schon das ist auch manchmal ein bisschen heuchlerisch, kommt der Protest gegen Blocher und so. Also erscheint er da ein bisschen, obwohl ich das natürlich auch sehr problematisch finde, ehrlich gesagt, wenn der halt noch die wichtigste Figur von der wichtigsten Partei grossen Stil von Medien aufzieht, das ist schon noch eine andere Qualität. Ja, willst du noch etwas sagen zu der Republik?
Die Republik. Was haben wir da noch zu melden?
Also ich hätte noch im Angebot, das habe ich dir aber auch schon geschickt, aber unsere Hörer wissen das noch nicht. Sie haben da verschiedene Leute eingeladen, um eine Blattkritik zu machen. Und echt die beste Blattkritik ever, die ich gelesen habe, ist vom BDP-Präsident Martin Landolt. Der kommt dort so über, wie auch seine Partei die ganze Zeit überkommt. Einfach null Inhalt. Also wirklich. Er hat es geschafft, irgendwie auf, keine Ahnung, sind das 1,5 bis 2,000 Zeichen irgendwie zu schreiben, wie geil die Republik ist und die Aufgründung und blablabla. Aber nicht Bezug genommen auf irgendeinen Artikel und eine Blattkritik.
Das ist
wirklich geil. Eine Blattkritik, also das heisst einfach auch, dass man konkret sagt, was gut war und was schlecht war. Man nennt Beispiele von irgendwelchen. Ich glaube, der hat sich die 20,000 Zeichen auf Facebook nicht angetan.
Ja, das ist wirklich nur, ihr seid echt die Grössten und macht doch auch so tolle Berichte über die Schweiz und nicht nur.
Ah ja, genau, das hat er kritisiert.
Das ist so ein bisschen das Einzige gewesen, ja.
Mm-hmm.
Ja, was hat ein bisschen, aber ich finde halt, gut, ich weiss ja jetzt nicht, wer die 15'000 Leute sind, aber für mich schmeckt das halt einfach wie so ein bisschen danach. Ja, es ist halt irgendwie, für mich, und mir kommt das so ein bisschen vor wie so ein Blasenprojekt. Ja, man rauft sich da so ein bisschen zusammen unter seinesgleichen und so im Stil von, ich mache mir jetzt meine eigene Zeitung, oder? Es lenkt dann, manchmal hast du das Gefühl, es lenkt dann nicht mehr, dass man schon auf Twitter und Facebook irgendwie so in einer huren Cyberblase rumgammelt, sondern ich wollte jetzt auch noch beim Zeitung lesen, in meiner Blase bleiben.
Ja, aber ich meine, das kann auch ein Geschäftsmodell sein, das da auch funktionieren kann.
Ja, also ich finde, an und für sich finde ich das eigentlich noch gut, auch Zeitungen zu haben, die eine klare Meinung haben. Anstatt, gut, die Diskussion haben wir auch schon gehabt.
Du wünschst dir Parteipresse zurück?
Nein, nicht Parteipresse in dem Sinn, aber ich finde das, in dem Sinn nichts Schlechtes, wenn du jetzt bei einer Zeitung auch erkennst, wo die etwas, oder für was die eigentlich steht.
Ja, aber,
und du dann eigentlich auch als Konsument dann halt, in dem Sinn im Spektrum, sei jetzt das links oder rechts oder irgendwie gesellschaftspolitisch progressiv oder konservativ, dass du dort dann irgendwie das auch mal dir kannst aussuchen und ein bisschen schauen, was, oder eben mal ein bisschen links und rechts lesen und halt auch mal ein bisschen schauen, was haben die und die anderen halt zu melden zu dem.
Ja, ich gebe dir insofern recht, dass ich es gut finde, dass es auch wieder so Blätter gibt. Oder es hat es eigentlich immer gegeben. Also die WOTS zum Beispiel hat es immer gegeben.
Genau.
Es gibt Weltwoche, in Deutschland gibt es jenste linke Zeitungen und aber auch rechte Zeitungen, die wirklich klar sich auch so positionieren. Ich finde halt, es braucht auch die anderen, oder? Weil ich will nicht alles einfach mal per se durch eine parteipolitische oder auch ideologische Brille durchlesen. Und man muss natürlich schon sagen, dass so die klassischen Tageszeitungen, die trennen eigentlich zwischen Kommentar und Bericht, oder? Im Bericht sollte man neutral sein, im Kommentar kann man die Meinung zeigen. Mhm. Mir ist völlig klar, dass auch ein Bericht nie neutral ist. Ja. Aber man kann sich wenigstens Mühe geben. Ja. Aber der wird auch nie neutral sein. Weil es schreibt immer noch ein Mensch, der eine Haltung hat zu irgendeinem Thema, meistens auch in der Regel. Und dann wird er auch Wege finden, sei das bewusst oder unterbewusst, die Haltung auch zu transportieren. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob du den Anspruch hast, irgendeinen objektiven Bericht zu schreiben, oder wenn du klar einen Bias hast, dann liest sich das einfach anders. Ich meine, wenn ich Weltwoche Inlandbericht lese, die muss ich gar nicht lesen. Ich weiss, was da drin steht, wenn ich schon nur den Lied lese. Weil es einfach klar ist, es wäre nur ein Argument für den Cult, der einfach für die These oder für den Anti-Mainstream-Bullshit, was immer ablässt, sprechen. Ja, das wird einfach abgeführt und alle Gegenargumente werden einfach ausblendet. Und halt so ein bisschen die Forumszeitungen, wie wir die in den 90er Jahren haben genannt, wo so ein bisschen alle sollen mitnehmen, weil es halt immer weniger Zeitungen gibt, die geben sich halt schon Mühe, dass halt Leute zu einem von der SPA, einem von der SVP, FDP, CVP, telefonierst die alle ab und die alle können dir Sätze sagen und kannst noch ein bisschen Zahlen rein tun und dann kannst du nebenzu kannst einen Kommentar schreiben, was du eigentlich davon haltest oder was die Zeitung davon hält. Ich finde, das braucht es
auch. Also das finde ich schon auch, ja. Also auch so ein bisschen es ist ja dann eigentlich so ein eine Art ein Mainstream. Das ist zwar ein sehr verhasstes Wort schon mittlerweile, aber ich finde, das ist eigentlich auch etwas sehr, eigentlich etwas Wichtiges. Also eben, es ist halt einfach sehr negativ konnotiert mittlerweile.
Ja, das haben ja die Rechte geschafft.
Aber, ja, das ist ja so. Also gut, das ist so ein bisschen schwierig zu entscheiden. Also, ich meine, im Endeffekt entscheidet ja sowieso jeder Konsument dann selber. Ich finde es noch schön, manchmal in dem Sinn halt auch mal eine Meinung zu hören, wo du auch mal weißt, also ja, du auch weißt, wo die überhaupt stehen. Mhm. Aber eben, dann, dass man sich dann eben so medial vielleicht auch eben die Gefahr, sich einfach so in eine Blase zurückzuziehen, das sehe ich dann auch nicht mehr so als zielführend.
Ja.
Also ja, wenn jetzt da so 15'000 jetzt auch vielleicht das Gefühl haben, ja, ich bin irgendwie top informiert, weil ich habe, ich ziehe mir jetzt täglich irgendwie die absolute Wahrheit ein. ja, da bist du vielleicht auch ein bisschen auf dem Holzweg.
Ja, das glaube ich auch. Mhm. Ja, hast du noch etwas?
Nein.
Ja, also, dann werden wir zum Sport gehen.
Unbedingt.
Was regt die auf, die dummen Hurenruder da? Du Pesche, ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben, jetzt kommen wir zuerst noch die Scheissbolle.
Ja, sportlich haben wir heute eigentlich nur auf Kitzbühel geschaut.
Mhm. Hast du das Rennen geschaut, bist du ehrlich?
Nein, keine Sekunde. Aber ich bin auch nicht so ein riesen Alpin-Ski-Seher. Aber Dinge habe ich geschaut, natürlich.
Slauberhorn.
Slauberhorn, teilweise geschaut.
Ja, ich habe gar nicht geschaut.
Ja. Da ist es heute natürlich eigentlich nur darum gegangen, ob der Fötz Beato das Double kann holen kann. Hat es das eigentlich schon mal gegeben? Es hat auch nur so Legenden wie der Hermann Mayer haben das auch geholt.
Also, ja, weiss ich gar nicht.
Wenn überhaupt?
Also ich glaube definitiv, der Bernhard Russi hat es sicher geschafft. Dem traue ich alles zu.
Schon?
Nein, ich nicht. Der hat gar nicht so viel gewonnen.
Der Hausi Leute nicht.
Der Güsch hat vielleicht mal so etwas gemacht. Ja, der Hausi, ja.
Rückwärts. Ja, der Beat hat jetzt leider knapp nicht geschafft. Ist da aber ja, mit einer guten Zeit auf dem zweiten Platz gelandet. Mit 2/10 Rückstand.
Das ist natürlich nicht.
Und jetzt kommt eigentlich die Sensation vom Tag. Hinter dem Thomas Dressen.
So Schwab.
Von Deutschland, genau. Wer den nicht kennt, ist auch nicht ganz allein.
Naja, ich kann ihn nicht.
ja, und dann auf dem dritten, das ist natürlich wieder erfreulich, das ist eigentlich alles, was zählt. Der Hannes Reichelt auf dem dritten Platz, also Österreicher geschlagen.
Also Mensch, vielleicht wieso freust du dich bei Hannes Reichelt?
Nein, das ist eigentlich, es geht nicht, ich meine...
Es geht echt darum, vor den Österreicher zu ziehen.
Egal, ob jetzt ein Deutscher noch den ersten Platz holt, ich meine... Wer interessiert das schon?
Also lieber ein Italiener als ein Deutscher, sagt auch der Deutsch-Schweizer natürlich.
Genau.
Aber ja, besser als ein Österreicher.
Ja. Dann auf den weiteren Plätzen, also am vierten wäre noch der Vincent Kriechmeier aus Österreich und dann auf einem sehr guten fünften Platz der Marc Gysin, wo nach einem harten Sturz mal an der Streife jetzt so doch noch auf einen fünften Platz auch gekommen ist. Sehr ein emotionaler Moment gewesen.
Mhm.
Oder ist es auf der Schmal schon auf der Streife gewesen? Oder?
Ja.
Mhm. Sehr emotional, sehr grusig zum Zuschauen, wie dann da noch die Emotionen noch rausgekutzelt werden vom Sportreporter.
Ja, ja, das ist bestimmt ein Sportreporter, aber der wollte jetzt lieber nichts sagen, das wird noch justizial.
Das sind damals rechte Fremdschämmer. Ja, ja, so ist das. Ja, weitere Schweizer, wenn wir da so patriotisch weiterfahren.
Ja,
Mauro Gavietzel auf dem 14. Rang.
Gavietzel?
Der Gilles Roulin auf dem 26. Der Patrick Küng auf dem 29.
Und Küng, Paddy.
Und dann sind wir dann schon bald bei Ferner Liefen. Auf dem 35. der Nils Manni. Und
Niels Manni.
Ja.
Manni Manni.
Und auf dem 39. der Urs Kriebühl und auf dem 40. der Gianluca Barandun. Hey. Ah, und dann haben wir noch einen auf dem 43. Platz, der Ralf Weber.
Ralf Weber? Ich könnte die neuen Stars von uns gar nicht.
Ja, das sind halt so die...
Die jungen Wilden.
Ja, die kommenden Sternchen.
Ja. Also der Feuzbeerde, den kenne ich schon, und der King Paddy.
Mhm.
Und den Gavi jetzt lange auch schon gehört, aber so Ralf Weber.
Ja.
Wirklich, sagt man nicht. Ja, nein, das war natürlich noch nicht. Jetzt geht es
Junioren.
Jetzt geht es noch um den Gesamtweltcup, da habe ich nämlich vor mir.
Oh.
Und ja.
Sieht es da rosig aus?
Für uns Schweizer, ja, es geht so. Also, es ist krass, wie die Norweger wieder mega gut sind. Das erinnert mich so an die 90er Jahre, so Lasse Schüss und Schietti Landry Amott. aber unangefocht auf Platz 1 ist ein Österreicher, der Marcel Hirscher, der glaube ich auch in den letzten paar Jahren immer wieder mal den Gesamtweltcup gewonnen.
Das sind eigentlich immer so ein bisschen so Kombinationsfahrer auch, oder? Wo das,
oder ja, nicht nur unbedingt. Also der Hirscher, der gewinnt, glaube ich, jedes Slalom. So wie ich das so am Rand mitbekomme.
Mhm.
Ja, Kombinationen gibt es halt nicht so viel.
Ja, nein, der macht nicht so Speed-Zeug, oder?
Der Hirscher. Ja, wenn es Kombination gibt, fährt, glaube ich, schon mal die Abfahrt. Aber ja, ich habe dieses Jahr kein Skirennen geschaut, letztes Jahr glaube ich auch nicht. Aber.
Mhm.
Ja, auf dem zweiten Platz ist der Henrik Christoffersen. Ich bin mir nicht sicher, wer könnte der Riesenslalom-Spezialist sein.
Wo ist der?
Norwegen.
Ja.
Der hat 800 Punkte, der Hirscher hat 974 Punkte. Ja. Dann, geil, der Axel Death Metal Swindal, der hat 666 Punkte. Norwegen, der ist auch schon ziemlich alt, den kenne ich dann noch gut. Der kann alles, glaube ich, außer Slalom. Dann kommt noch ein Norweger auf dem 4. mit 665 Punkten. Schietil Jansrud, der Neighbor of the Beast, mit 665. Und dann kommt der Franzose, das ist natürlich auch beschämend, hinter einem Franzose. Also, das geht gar nicht. Alexis Pantereau, der hat 588 Punkte.
Den kennt man aber.
Ja, den habe ich auch schon gehört.
Klingenden Namen im Klingenden.
Zirkus. Ja, natürlich kein Alberto Tomba, aber ja. Dann auf dem 6. endlich der Biele Feuz mit 536 Punkten. Dann kommt wieder irgendein Österreicher, den wir nicht kennen, Matthias Meyer. Der auch eine Legende, Peter Phil. Dann kommt man auch noch, ein Italiener. Mhm. Also ein Südtiroler.
Eigentlich ein Südösterreicher.
Und jetzt ist aufgepasst, da kommt jetzt Thomas Dressen auf dem 9. mit 399 Punkten.
Ui.
Also unbekannt ist der in dem Fall gar nicht. Der Top-Tenner.
Ja. Also ja, ich bin... Oder vielleicht sind wir beide nicht die beste
Skireferenz.
Der beste Maßstab.
Ja, ja. Und ja, der auf dem 10.
Gonesseurs, die kennen ihn natürlich schon.
Ja, ja, die haben schon vor Jahren gesagt, der kommt mal gross raus.
Mhm.
Nein, auf dem 10. haben wir noch den Dominik Paris aus Italien.
Ja.
Die weiteren Schweizer, die lese ich jetzt nicht vor, weil der Nächste kommt auf dem 19. und dann wird es langsam traurig.
Ja, ja.
Und ich könnte die wirklich nicht, ey. Ja, also... Das sind alles so Welsche, die ich noch nie gehört habe.
Ja.
Ich habe schon immer gesagt, wer welscht, der fälscht.
Was macht eigentlich der Janka?
Ich weiss nicht, ob der wieder mal in der Krise ist. Ich glaube, der müssen wir zumal auch unter sein Lebensfeuer wieder gehen holen.
Also ist der kaputt oder ist der einfach...
Der ist, glaube ich, schlecht geworden irgendwann.
Kein Bock.
Der hat ja irgendwie auch mit 21 oder so hat der mal den Gesamtweltcup gewonnen. Und nachdem ist der echt schlecht geworden.
Hm.
Das ist ein Phänomen, ist das.
Ja. Aber der ist nicht verletzt. So.
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt.
Mhm.
Ja, gut, dann gehen wir zum Motherfucking News ABC, oder wie?
Ah ja, das kommt auch noch.
Das kommt auch noch.
Buchstaben. Ha.
Was haben wir letztes Mal gehabt?
Ha,
irgendetwas mit der Katze, aber ich weiß nicht
mehr. Geliebte Katze.
Geliebte Katze. Ha.
Ja.
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Mhm.
Ja, also, dann los.
Aber wir schon Pause machen.
Ja, wir sind bei Buchstaben H angekommen und mangels innerschweizerischer Alternativen gehen wir auf Deutschland einmal mehr. Und zwar nach Heilbronn. Dort erscheint die Heilbronner Stimme. Das ist ein schöner Titel für eine Zeitung, finde ich, Stimme.
Das klingt ein bisschen nach Propagandablatt.
Ja, ist es vielleicht mal gewesen. Heilbronn ist eine Stadt in Baden-Württemberg mit etwa 120'000 Einwohnern. Und dort treiben... Nein, also nicht nur dort, sondern generell in Deutschland treiben den Bankomat-Sprenger ihr Unwesen. Offenbar ist das eine beliebte Masche, als Geld in den Bankomat reinzuholen. Und zwar in Brackenheim hat es vor einem Monat so eine Explosion gegeben und die war verheerend gewesen. Also laut Versicherung hat es einen Schaden gegeben von 50'000 Euro. Und der benachbarte Friseursalon, der sich Struwelbeine nennt, in der Deutschordenstraße, der ist seitdem immer noch geschlossen. Also das ist offenbar wirklich eine heftige Explosion gewesen. Es hat da auch ein Bild, aber ich, auf dem Bild sehe ich, ja gut, Spanplatte war, aber jetzt nicht die grosse Zerstörung. Man sieht da ein schönes Logo von der Struwelbeine. Und laut dieser Versicherung hat sich in den vergangenen 5 Jahren die Zahl der Automatensprengungen in ganz Deutschland vervierfacht. Also 2016 hat es mindestens 250 Sprengungen gegeben. Das ist schon noch krass.
In ganz Deutschland?
Ja, ja. Also, nein, nicht in Heilbronn. Ein bisschen übertrieben.
Ja, das ist eigentlich nicht wenig.
Ich frage mich eigentlich auch, wie man das macht. Also, was...
Das sind ja eigentlich 5 pro Woche.
Ja. Das ist noch gefährlich. Sind das Terroristen? Sind das Islamisten oder was?
Ja, man weiss es nicht.
Ist das ein Angriff gegen dekadente Westen? Und tun wir das Geld noch verbrennen?
Das ist auch der schwarze Block.
Ja gut, die machen auch gerne Bankomat kaputt.
Ja, man weiss es nicht.
Man weiss es nicht.
Ja, aber das ist ja nicht ganz ein neues Phänomen. Es gibt ja auch viele so Banken, wo dann ihre Bankomat safen. Oder auch mit so, glaub, so mit so Farbpatronen, dass die eben bei einer, wenn du das willst, sprengen, dass du dann eigentlich das Geld unbrauchbar machst und so. Also so mit Gas hat es doch auch vielfach so Spezialisten gegeben, oder? Also gut, das ist ja eigentlich das Gleiche, oder? Das führt ja auch zu einer Explosion.
Ja.
Ein bisschen Gäseln und anzünden.
Gut, für mich ist da in dem relativ kurzen Artikel eigentlich nicht drin.
Ja, ich hoffe, die Struwelbeine kann schnell wieder mal ans Werk gehen.
Ja, das ist natürlich sicher ein schmerzhafter Ausfall, den die zu erleiden hat.
Collateral Damage.
Genau.
Aber das ist jetzt, also was mich noch erstaunt hat, dass eigentlich erst in 3 Monaten so ein neuer Automat-LD steht.
Das ist eben nicht Schweiz, weißt du? Wir müssten denen mal zeigen, wie man es richtig macht.
Ja, was machen jetzt die Brackenheimer?
Die Brackenheimer, die müssen jetzt eigentlich
gemacht werden. Jetzt wieder zurück zu der Tauschwirtschaft.
Ja, wahrscheinlich ist das jetzt so, als das Mittelalter ausgebracht.
Ja. Ich traue sich gar niemand mehr dort hin, weil es schon dermassen anarchisch zu und her geht.
No-Go-Area. Ja, haben wir noch etwas zu der Stimme aus Heilbronn?
Die Stimme in Heilbronn? Nein, es ist in Städten, glaube ich, nicht allzu viel passiert.
Die warten da einfach auf die neue GroKo.
Irgendein Lidl ist noch aufgegangen.
Ein Lidl? Das ist immer eine Meldung wert.
Und das erfahrt man da noch, der Martin Schmidt.
Was?
Skisprung-Legende.
Ja.
Trennt sich von seiner Freundin.
Was? Ist der von dort, oder was?
Ich weiß es nicht. Ja, nein, das ist natürlich ein nationales Thema. Auch,
ja, ja, ja. Ja, der Martin
Schmidt. Oder ich weiß nicht. Bretzfeld. Das ist vielleicht auch dort in der Nähe.
Bretzfeld? Sagt man gerade nicht spontan. Ja.
Gut, das wäre jetzt noch naheliegend, oder? Dass der irgendwie aus Süddeutschland kommt.
Ja, oder aus dem Osten.
Wenn er Skispringer ist.
Ja, die...
Auch nicht gerade Hamburger.
Ja, nein. Aber die nordischen Sportler in Deutschland, die kommen eigentlich aus Thüringen oder Bayern oder Baden-Württemberg.
Jetzt komme ich daraus da. Seine Freundin ist ein Bretzfelderin.
Ja,
wegen dem haben sie das gebrochen.
Ja, das schlägt natürlich hohe Wellen dort. Ja. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir das beliebte, allseits beliebte News ABC. Und euch.
Auch die Sendung, oder? Schönes Wochenende.
Ja, oder einen guten Start in die Woche.
Einen guten Wochenstart, je nachdem.
Je nachdem, egal. Ciao zusammen.
Tschüss.